Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Frederik Pferd, Autor, Adjunct Professor an der Stanford University und Googles First Chief Innovation Evangelist.
Carsten, Frederik Pferd, den wir ja vor vielen Jahren in Amerika auf dem Google Campus kennengelernt haben, hat uns irgendwie damals sehr inspiriert mit seiner Art und Weise, wie er uns Innovation und Offenheit nähergebracht hat. Was ist dir da hängen geblieben damals?
Ja, das weiß ich noch wie heute. Er hat gesagt, zeichne mal das Gesicht von deinem Sitznachbarn. Und natürlich konnten wir alle nicht zeichnen und das sah alles sehr, sehr schrecklich aus. Und er hat damit verdeutlicht, dass wir dieses Kindliche verlernt haben, dass wir uns immer schämen für die Fehler, die wir machen. Und er hat gesagt, man kann alles ändern mit einem kleinen Wort, indem man das Aber in das Und ändert. Also nicht Ja, Aber, sondern Ja, Und. Ja, und was muss noch passieren? Was muss man noch erschließen? Was muss man noch ausprobieren? Also er hat wieder so ein bisschen dieses angstfreie Explorative geweckt. Und das hat er auf eine sehr charmante Art gemacht. Das ist für mich die prägende Erinnerung mit Frederik.
Ist ja ein faszinierender Typ. Naturverbunden, ein bisschen spirituell veranlagt. Der lernt unheimlich von seinen Kindern jeden Tag aufs Neue. Ist in Stanford, ist mitten in diesem Silicon Valley-Ökosystem voll integriert als Deutscher aus, ich glaube, Schwaben kommend. Ich bin sehr gespannt, was er mitbringt, weil der hat ja auch ein neues Buch geschrieben.
Da bin ich auch sehr gespannt, ja. Und das ist ja, hört sich fast an, als käme aus dem Westerwald, weil wir sind auch alle in der Natur verbunden, da wo ich herkomme. Und und wir schreiben auch Bücher da. Michael, weißt du selber. Also insofern, auf geht's mit Frederik Pferd.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Frederik Pferd. Lieber Frederik, wir haben uns vor einigen Jahren im Silicon Valley auf dem Google Campus kennen und schätzen gelernt. Du warst der erste Chief Innovation Evangelist bei Google, bist außerordentlicher Professor an der Stanford University und hast in Wirtschaftspädagogik promoviert. Du bist ein sehr gefragter Redner, wenn es um Innovation und Kreativität von Menschen geht, bei der Bewältigung komplexer Probleme. Und seit diesem Jahr bist du auch Buchautor. Dafür hast du dir eine längere Auszeit genommen. Wir haben dich als jemanden kennengelernt, der leidenschaftlich das Innovationspotenzial in Menschen entwickeln will und der fest daran glaubt, dass Kreativität in uns allen steckt. Du bist naturverbunden, lebst autark, genießt Formen der Spiritualität, bist ein Tüftler, der von der Verspieltheit und dem Forschergeist seiner Kinder lernt, jeden Tag. Du verlässt bewusst die eigene Komfortzone auch mit kleinen Tricks. So gehst du zum Beispiel immer andere Wege zur Arbeit, um eingefahrene persönliche Verhaltensmuster aktiv abzulegen. Dir geht es um den inneren Ausgleich, um Balance, um das Finden der eigenen Mitte, um Entspannung und positive Energien. Lass uns darüber reden, ob wir Menschen future ready sind und welche Fähigkeiten jeder von uns aufbauen muss. Lieber Frederik, schön, dass du heute unser Gast bist.
Danke, dass ich mit euch sein kann, lieber Michael und lieber Carsten. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Das ist jetzt ein Podcast, deswegen können unsere Zuhörer nicht sehen, wo du gerade bist. Aber ich glaube, das musst du trotzdem mal erklären, weil das ist kein normales Homeoffice oder ist es dein persönliches Refugium, in dem wir dich gerade erwischen, auf der anderen Seite der Erde in Kalifornien?
Ich befinde mich gerade in einem Geodesic Dome, einem geodätischen Dome in unserem kleinen Waldstück hier in den Santa Cruz Mountains. Und wir sind kurz vor der Pandemie aus dem Silicon Valley hier in die Santa Cruz Mountains gezogen und habe mit meinen Freundinnen und Freunden dieses, wie du beschreibst, vielleicht Refugium oder Homeoffice oder was auch immer man als Begriff oder Label darauf setzen möchte, aufgebaut. Genau, nicht wissend, dass, das war im Dezember, am 1. Dezember kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil es war ein stürmisches Wetter, es hat geregnet ohne Ende und es war auch sehr kalt, ungewöhnlich kalt für Kalifornien. Und wir haben diesen Dome gebaut, genau nicht wissend, dass 3 Monate später eine globale Pandemie starten würde und dieses Gebilde relativ hilfreich sein kann, eben sich zurückzuziehen, aber gleichzeitig auch mit Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Ja, und das wurde dann von einem Guesthouse, das wir ursprünglich geplant haben, zu einem Homeoffice, genau, und einem Schoolhouse. Also unsere Kinder haben dann hier auch Homeschooling betrieben. Ich durfte dann von hier aus arbeiten und leben. Und inzwischen bewege ich mich jeden Tag hier in den Wald und setze mich hier nieder. Und du hattest vorher von einer Auszeit gesprochen. Für mich ist es keine Auszeit gewesen, dieses Buch zu schreiben, sondern eher meine Hauptaufgabe eigentlich, neben dem Familienbetrieb eben mich hier in dieses Gebilde zu begeben.
Und was zeichnet das Gebilde aus? Was ist daran so besonders, außer dass es im Wald ist, auf deinem Grundstück?
Genau, es ist von der Natur inspiriert. Das heißt, diese Formen sind die stabilsten Formen, geometrisch gesehen, die man in der Natur auch wiederfindet. Also ob das in Bienenwaben ist oder ob das in anderen Strukturen auch ist in der Natur. Und das wurde nachgebaut. Von dem her ist es sehr, sehr stabil. Aber gleichzeitig lässt es eben auch Sonne durch. Es hat eine ganz angenehme Atmosphäre, ist hier mit Solar betrieben und hat eben so ein ganz eigenes Gefühl auch, wenn man sich hier bewegt. Und das empfinde nicht nur ich so, sondern die Menschen, die hier übernachten oder auch uns besuchen, berichten immer wieder, dass es ein sehr schönes Gefühl ist, hier in diesem Dome eben auch zu sein und mit sich selber zu sein. Genau, mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, Emotionen. Und ich lade nur euch ganz herzlich auch ein. Die Türen sind immer offen. Hier gibt es kein Schloss an der Tür. Jederzeit sich gerne mal hier mit seinen eigenen Gedanken und vielleicht auch mit einer Zukunftsvision. Das finde ich eben auch ganz spannend, dass diese Gebilde von Buckminster Fuller, damals ein Visionär und Futurist, schon zu seiner Zeit, der diese Gebilde aufgebaut hat, damals schon sich mit Zukunftsvisionen beschäftigt hat. Und das versuche ich so ein bisschen zu übernehmen, dass mich die Umgebung inspiriert und gleichzeitig eben auch meine eigenen Zukunftsvisionen und Vorstellungen vielleicht ein bisschen realer machen lässt.
Dazu kommen wir gleich. Aber was bedeuten für dich denn Orte? Weil du bist ja an ganz entscheidenden Orte fest verwurzelt. Also ich habe von Stanford gesprochen, ich habe von Google gesprochen. Das sind ja ganz besondere Orte, wo ja auch Zukunftsvisionen versucht werden zu realisieren, wo man komplexe Probleme versucht zu lösen, wo man Innovationen greifen kann jeden Tag. Sind das die Orte, die dich anziehen?
Das ist eine schöne Frage. Für mich beeinflussen Orte, wie wir denken und fühlen. Also je nachdem, in welchen Ort wir uns begeben, haben sie so einen bestimmten Einfluss auf das, was wir denken und was wir fühlen und auch wie wir agieren. Ja, wenn man sich im Fitnessstudio bewegt, dann wird man wahrscheinlich nicht ruhig in der Ecke sitzen, sondern man ist aktiv, man bewegt sich, man will den Körper stärken und so weiter. Das Gleiche gilt eben auch, wenn ich mich hier im Chikochi Zen Center, wenige Kilometer von uns entfernt, wo Steve Jobs schon Meditation praktiziert hat, Shinroku Suzuki dieses Zen Center auch gegründet hat. Dort sitzt man eben mit dem Gesicht zur Wand und meditiert und versucht, sich mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen und versucht, so die Wahrnehmung auch zu stärken. Und das sind ganz unterschiedliche Orte, die mich inspirieren und wo man eben auch von diesen Orten in seinem Denken und seinem Fühlen beeinflusst wird. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, je nachdem, was ich für einen Denkmodus oder für ein Gefühl eben hervorbringen möchte, kann ich mich natürlich auch in unterschiedliche Orte begeben. Und die letzten Studien zeigen eben auch, dass ganz einfach 60 Minuten in der Natur schon einen riesengroßen Effekt auf das eigene Denken und das eigene Handeln haben. Das heißt, es wird Stress abgebaut, man fühlt sich freier, man generiert eben auch mehr positive Gedanken, man fühlt sich Teil eines Größeren und kann so die Probleme, die man tagtäglich in seinen Gedanken mitträgt, vielleicht auch ein Stück weit in Relation sehen. Und ich glaube, das ist ganz spannend, wenn man diesen Studien folgt, dass man sich tagtäglich eben ein paar Minuten vielleicht auch in die Natur begibt, dass man dann schon eine ganz andere Denk- und Gefühlswelt aufbauen kann. Und für mich ist es ganz wichtig, dass dieses meine Arbeit eben auch beeinflusst. Und deshalb konnte ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eben auch sehr, sehr viele Umgebungen mit beeinflussen, wie die aufgebaut sind, wie sie gewisses Denken und gewisse Gefühlswelten hervorrufen, wenn es spezifisch um Kreativität oder Innovation oder auch die Zukunft geht, aufbauen, ob das dann hier mein eigener Dome ist oder das Schulhaus, das wir für unsere Kinder hier im Wald auch nebendran aufgebaut haben oder eben in Stanford Unterrichtsräume, die von, wir nennen es empty by default sind. Ne? Also man begibt sich in diese Räume, die sind erstmal leer. Ne? Da findet man kein Setup, das irgendwie vorgegeben ist. Und wenn man sich sein eigenes Office anschaut, beziehungsweise seine eigenen Lernumgebungen oder Klassenräume und so weiter, dann sind die meisten schon vorstrukturiert und die helfen natürlich auch gleichzeitig eine gewisse Denkweise hervorzurufen, die meistens nicht optimal ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, für kreatives Denken.
Ganz spannende Punkte, die du gerade da jetzt angesprochen hast, was ich jetzt auch sehr, sehr spannend fand. Wir sind ja, so nehme ich das zumindest wahr, so in einer sehr beschleunigten Welt. Ne? Alle reden über Digitalisierung, Technologie, Technisierung. Und du redest jetzt von Natur, von Meditation, also auch wieder dieses Rückbesinnen und sich auf sich selbst besinnen, Natur sein, entschleunigen. Sind wir da ein bisschen auf dem Holzweg mit unserer Technologisierung? Also braucht es wieder gerade diese Emotionalität, diese Verbundenheit mit der Welt, um innovativ sein zu können? Also weg vom Kopf, mehr hin zum Gefühl?
Eine große Frage.
Also was funktioniert für dich? Ich habe das jetzt gerade so auch ganz subjektiv gesehen, weil du das so erklärt hast und sehr viele Bezüge eben jetzt zur Natur reingebracht hast. Das hörte sich für mich so an, als ob Innovation für dich genau sehr stark über Emotionen und über Fühlen auch funktioniert, was ja in unserer sehr rationalen Welt irgendwie erstmal sehr weit weg erscheint oder man kriegt das nicht so zusammen. Deswegen so auch vielleicht eine persönliche Frage, wie du es wahrnimmst für dich, ja?
Carsten, das ist ein super spannender Punkt, weil Innovation genau sehr stark mit Emotionen verbunden ist. Es ist ein emotionaler Prozess. Ne? Wenn man den Breakthrough hat oder die geniale Idee oder wenn man denkt, man hat die Lösung gefunden, ist es natürlich emotional ein Ausdruck, den man spürt. Der Puls geht hoch. Ne? Man hat einen leichten Schweißausbruch. Man freut sich. Man spürt eben auch dieses Kribbeln im Bauch. Ne? Also man hat wirklich eine emotionale Reaktion. Das Gleiche ist eben auch, wenn eine Idee scheitert. Interessanterweise sind es die gleichen physischen Reaktionen, die man dann verspürt. Ne? Der Puls geht hoch. Man hat einen leichten Schweißausbruch. Man bekommt nasse Hände. Man hat eben dieses Bauchgefühl dann eben und so weiter. Das heißt, wenn man sich Innovation anschaut, ne, wenn man ein Problem entdeckt, wenn man sich mit dem Problem beschäftigt, wenn man eine erste Lösung oder Idee dann eben hat, wenn man das vorantreiben will, wenn man das erste Feedback bekommt, das meistens heißt, das ist eh nicht möglich oder lass die Finger von dieser Idee.
Ja, aber, hast du uns gelehrt.
Genau, richtig. Und das mit ja, aber, wenn sozusagen diese fragile Idee kommuniziert wird und von allen eigentlich erstmal blockiert wird oder auf die Seite geschoben wird oder im Keim erstickt wird, dann hat man eine emotionale Reaktion, eine Körperreaktion zu diesem Ganzen, was im Mentalen, in der Denkweise eben auch abspielt. Und für mich ist es dann eben spannend, wie kann man das trainieren? Wie kann man sozusagen mit diesen unterschiedlichen emotionalen Reaktionen dann auch umgehen? Und manchmal ist man frustriert und dann hilft es eben, kurz in die Natur zu gehen und sagen, okay, lass mich mal mit diesem Frust auch umgehen lernen und vielleicht diesen Frust auch wieder in eine Energie übertragen, die mich nach vorne bringt, dass ich sage, okay, ich will jetzt trotzdem weitermachen, ich will noch was Neues entdecken und so weiter. Und man kann sich dann selber die Frage stellen, wenn es um technologische Entwicklung geht, wie hat man denn reagiert November 22, als AI für alle zugänglich gemacht wurde über OpenAI, hatte jeder Zugang über Nacht zu einem unglaublich mächtigen Tool, das für viele eine Chance geboten hat, aber andere haben das eben auch gleich als Gefahr erkannt. Und das ist für mich dann unglaublich spannend, weil man muss sich dann selber die Frage stellen, hat man die Hände in die Höhe geworfen und gesagt, yes, endlich haben wir irgendwas, das uns unglaublich schnell weiterhelfen kann in unserer Arbeit, in unserem Kreativprozess und so weiter. Oder hat man die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh nein, das bedeutet, dass mein Job, meine Arbeit und so weiter in Gefahr sind. Also wie hat man reagiert, als dieser Shift kam? Das Gleiche kann man sich natürlich stellen, März 2020, als die Pandemie begonnen hat. Auch ein großer Shift in unserer Welt. Und wie hat man bei beiden Shifts reagiert und wie hat man emotional auch mit diesen beiden Shifts umgegangen? Und für mich war es an beider Stelle, war es eben eine Offenheit, die für mich sich gezeigt hat, eine emotionale Offenheit, teilweise auch eine Begeisterung oder eine Lust am Auszuprobieren, zu sagen, okay, was können wir mit diesen Shifts machen, was können wir dann eben auch anders machen? Und das ist, glaube ich, etwas, was man persönlich trainieren kann und da möchte ich eben Menschen auch helfen, das zu tun.
Ist auch in unserer Wahrnehmung ein Riesenthema. Also wir nehmen das auch wahr, gerade vielleicht durch die Umgebungen, die wir typischerweise geschaffen haben, wir vielleicht auch gerade so Blockaden aufgebaut haben, indem wir, man könnte jetzt darüber reden, ob es eine Blockade der Entkopplung gibt. Also wenn du darüber redest, dass man wieder Natur spüren sollte oder dass man sich selbst wieder mehr spüren sollte, auch Emotionen zulassen sollte, das sind ja genau Formen wieder der Verbindung, also genau das Gegenteil von einer Entkopplung. Also man könnte sagen, wir haben vielleicht auch durch unsere sehr rationale Welt Blockaden aufgebaut und wir brauchen jetzt, wenn wir Innovationen machen wollen, ja, eine andere Haltung und vielleicht auch genau wieder diese Blockaden zu erkennen, zu überwinden. Du hast gerade das Thema Offenheit mit reingebracht und das sind ja auch Dinge, mit denen du dich jetzt auch in deinem Buch sehr intensiv auseinandergesetzt hast, nämlich was sind so die Grundcharakteristiken eigentlich, welche Fähigkeiten, Kompetenzen für Innovation sind so zentral. Vielleicht dreht es sich sogar darum, dass man auch die Blockaden überwindet, die wir uns aufgebaut haben, gerade auch in unseren Arbeits- und Lebensumgebungen. Vielleicht ist es ein spannender Punkt. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Das ist exakt richtig, wie du das beschreibst. Für mich sind die vielleicht spannendsten Weiterbildungsseminare, um da mal ein Label drauf zu machen, eben diese, wo man sich mit sich selber beschäftigt, ne? Wo man versucht, sich mental zu stärken, wo man versucht, seine Emotionen zu verstehen, Awareness zu schaffen, Bewusstsein wieder. Und das über mehrere Tage, Wochen zu tun, ist etwas, was für viele sehr, sehr schwierig ist, auch für mich, aber sehr, sehr hilfreich wieder. Und du sprichst so ein Leidenschaftsthema von mir an, dass ich mit dem Label Zukunftsmentalität vielleicht versehen würde. Ne? Man braucht wieder eine Mentalität dafür, dass man sich weniger die Frage stellt, was wird die Zukunft bringen? Das ist so die Frage, die, glaube ich, in allen Köpfen gerade sehr präsent ist. Aber ich glaube, das ist die falsche Frage. Die Frage, die wir uns stellen sollen, ist, welche Zukunft will ich gestalten? Weil die erste Frage, was wird die Zukunft bringen, ist eine passive Frage. Ne? Dann schauen wir nach Signalen, nach Trends, nach Organisationen, nach Menschen, die Zukunft für uns gestalten. Ja. Wenn wir uns die Frage stellen, welche Zukunft will ich gestalten, dann ist es eine aktive Frage, wo wir wieder Kontrolle übernehmen über unsere eigene Destination, über unsere eigene Ziele, über wo wir überhaupt hingehen wollen. Und es ist ganz spannend, weil bis zum 17. Jahrhundert war wirklich die allgemeine Auffassung von Schicksal und Zukunft sehr stark von religiösen und kulturellen Überzeugungen geprägt. Also viele Menschen wirklich glaubten, dass das Leben und die Zukunft eines Individuums weitgehend durch die meistens göttlichen Willen oder durch unveränderliche kosmische Ordnungen bestimmt seien, ja, wenn man sich das anschaut. Und heute glauben noch viele, dass Zukunft fremdbestimmt ist, ne, von Organisationen, von Technologie, von seinem Partner oder seiner Partnerin, von anderen Dingen. Und was ich machen möchte und was so ein Teil meiner Mission ist, ist wieder Menschen mehr die Kontrolle zu geben über ihre eigene Zukunft und auch den Willen zu sagen, ich habe den Willen, jetzt meine nächsten Schritte, meine Zukunft mitzubestimmen und ich habe eine konkrete Vorstellung, wie das auch aussehen soll. Und da kommen wir dann wieder weg von der Frage, was möchte ich in Zukunft sein? Na, das stellen sich wahrscheinlich auch wieder die Frage, also ich möchte irgendwie ein Startup-Gründer oder ein CEO oder mit einer Beförderung in den nächste Level kommen und so weiter. Oder man stellt sich die Frage, wer möchte ich sein? Ne? Also ein bestimmtes Rollenverständnis, eine bestimmte Vorstellung von wer ich sein möchte. Ich glaube, die beste Frage, die man sich stellen kann, ist, wie möchte ich in Zukunft sein? Möchte ich einfühlsamer sein? Möchte ich empathischer sein? Möchte ich offener sein? Möchte ich optimistischer sein? Möchte ich ein Stück weit kreativer sein? Möchte ich innovativer sein? Also das ist für mich die richtige Frage, die wir uns selber stellen müssen und vielleicht auch unseren Kindern mehr stellen müssen. Weil wir stellen meistens die Frage, wer möchtest du denn in Zukunft sein? Na, dann kommt meistens etwas in Verbindung mit Feuerwehr oder mit Raumfahrt oder mit anderen Dingen. Aber ich glaube, die wichtigere Frage, die wir unseren Kindern und uns selber stellen müssen, ist, wie möchten wir in Zukunft sein? How do I want to be in the future? Und wenn man sich das ganz konkret vorstellen kann, dieses Zukunftsbild von sich selber in 2, 3, 4 Jahren, wie ich sein möchte, dann kann man heute die richtigen Weichen stellen, um genau auch dieses Zukunftsbild und diese Zukunftsvision auch real werden zu lassen.
Können das alle oder ist das nur für bestimmte Menschen überhaupt möglich, so aktiv gestalterisch wirken zu können?
Es können alle, aber es ist etwas, das man lernen kann und vielleicht auch ein Stück weit lernen muss. Man kann sich selber die Frage stellen, wie oft beschäftigen wir uns mit der Vergangenheit und schwelgen sozusagen in den Geschichten von damals, the good old times, und wie oft beschäftigen wir uns mit der Zukunft. Und ich glaube, da ist noch keine Balance zu sehen, weil je mehr wir uns mit der Zukunft beschäftigen, die richtigen Fragen stellen, Zukunftsvisionen, Zukunftsbilder entwerfen, auch von uns selber, desto besser oder desto größer sind die Chancen, genau dieses Zukunftsbild auch zu realisieren. Und Zukunft wie Vergangenheit sind beides Vorstellungen. Die sind noch nicht real. Das einzige Reale, das wir sehen, ist der jetzige Moment. Das ist das Einzige, das wir erleben können, das wir fühlen können. Das andere sind sozusagen Visionen, ne? Visionen von der Vergangenheit, aber auch von der Zukunft. Und für mich ist das genau auch in dem Ausdruck What's next is now ganz, ganz deutlich, dass wir im jetzigen Moment die Weichen stellen für unsere Zukunft, für unser Next, was als Nächstes passiert. Und wenn man sich das verinnerlicht, dann sind wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter zu sagen, wenn wir uns bewusster werden über das Jetzt, wie wir agieren, wie wir handeln, wie wir sind, dann haben wir eine Möglichkeit, auch die Zukunft besser zu gestalten.
Das ist ja der Titel deines Buches, What's Next is Now. Wenn du das nochmal ein bisschen konkreter machst, Zukunftsvision von Personen, was ist deine Zukunftsvision? Wie willst du in Zukunft sein? Hast du da eine Vorstellung?
Genau, das Buch habe ich auch geschrieben, teilweise für mich selber, ne, als Anleitung und auch immer wieder Erinnerung, dass ich optimistischer, offener, neugieriger, experimenteller und empathischer sein möchte. Ne? Das sind für mich die 5 Dimensionen einer Zukunftsmentalität. Und wenn ich mir das vorstelle, und man kann sich das wirklich, wenn man sich 1, 2 Minuten pro Tag Zeit nimmt und sich dieses Bild vorstellt, dann hat man wirklich die Möglichkeit, auch die richtigen Aktionen, die richtigen Schritte in die Wege zu leiten. Und das ist für mich so eine Zukunftsvision, die ich spannend finde und an der ich tagtäglich arbeite. Genau. Offener zu werden, optimistischer, neugieriger, mehr experimentieren und empathischer.
Kannst du es konkreter machen? Wie machst du das? Hast du da einen Plan, dass du sagst, so, heute ist Montag?
Oder eine Übung, oder wie trainiert man das?
Also heute ist Montag und heute bin ich jetzt mal offener und das mache ich an den Dingen fest. Oder übermorgen bin ich empathischer, das heißt, ich gehe jetzt vielleicht etwas intensiver auf die Bedürfnisse meines Gegenüber, meiner Frau, meiner Kinder, meiner Eltern ein. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da einen Plan oder hast du eine Vorstellung, wie du das erreichst?
Genau, das waren schon 2 sehr, sehr gute Beispiele, wie man das machen kann. Da gibt es natürlich hunderte verschiedene Möglichkeiten oder tausende oder wahrscheinlich unendlich viele Möglichkeiten. Vielleicht mal 2 Beispiele. Ne? Wenn man, sagen wir mal, man hat einen Arztbesuch geplant und man begibt sich dann zum Arzt und setzt sich dann in den Warteraum vorne, dann liegen meistens ja Magazine aus oder Zeitschriften. Und sich einfach mal nicht das Magazin oder die Zeitschrift zu nehmen, die man immer nimmt, ne, immer, das ist meistens die dann oben drauf liegt, sondern die Zeitschrift oder das Magazin, das ganz unten liegt, das man wirklich niemals sonst lesen würde. Und einfach mal offen an dieses Magazin herangehen und sagen, okay, was könnte dort interessant sein? Ne? Was könnte in diesem Magazin, das man noch nie in der Hand gehabt hat, was könnte das für interessante Anregungspunkte geben? Das Gleiche, wenn man sich einen Mietwagen nimmt, einfach mal den Radiosender, der vorneweg schon eingestellt wurde von dem oder der Vorgängerin, einfach mal weiterlaufen lassen. Für 10 Minuten, 20 Minuten einfach mal diesen Radiosender hören und mal schauen, was dort für interessante neue Dinge dann eben auch gespielt werden. Das sind so relativ pragmatische Übungen, die einen selber erlauben, ein bisschen offener zu sein. Ne? Also diese Offenheit zu trainieren, zu praktizieren. Du hattest vorher mit dem Ja, aber kurz begonnen. Ja, das ist auch eine sprachliche Nuance, die man trainieren kann und praktizieren kann, einfach mal das Aber durch ein Und zu ersetzen. Weil dann geht's um Akzeptanz. Also man akzeptiert eine Idee, eine Meinung von jemand anderes und man entwickelt sie weiter. Man baut darauf auf mit dem Und. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil dann praktiziert man selber wieder Offenheit. Ne? Offenheit, wo die nächste Idee hinführen kann, wo die nächste Meinung oder auch was immer hingehen könnte. Und das sind so zwei Praktiken, die man machen kann. In meinem Buch habe ich 14 Menschen gefeatured, Future Readies nenne ich sie, die ich selber trainiert habe, mit denen ich gearbeitet habe für eine lange Zeit bei Google. Und eine Person, die Offenheit unglaublich spannend lebt und mich auch immer wieder inspiriert, ist Adam Leonard. Und was er macht, ist ein sogenanntes Improv Backpacking. Kommt von dem Improvisation Theater, wo man genau dieses Ja und praktiziert, wo man auf eine Idee aufbaut und immer weiter spinnt. Und was er macht, ist, er packt seinen Rucksack und geht dann 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen oder auch längere Zeit, er hat es, glaube ich, bis zu 6 Monaten mal geschafft, einfach los. Und ohne Plan, ohne Ziel, einfach begibt sich an einen Ort und sagt, okay, na, wenn es mir hier gefällt, fantastisch, morgen schaue ich, wo ich weiterhin gehe. Entweder, weil mir andere Menschen eine Information gegeben haben oder einen Tipp oder ich lasse mich einfach treiben. Ne? Und wenn man in dieser offenen Denkweise ist, zu sagen, egal wo es mich hintreibt, ich werde was Neues lernen, was Neues erfahren, dann hat man von diesem Improv-Backpacking, glaube ich, auch einen Effekt auf seine eigene Denkweise, weil er praktiziert das Gleiche auch für, was er sagt, für seine innere Reise. Wenn er sozusagen sein Gefühlsfeld verstehen will, wie er denkt, wie er reagiert tagtäglich und dann ist er auch erstmal offen und was immer er findet bei sich selber. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, den man vielleicht auch selber mal praktizieren kann. Man muss dann wahrscheinlich nicht gleich 4 Wochen losziehen mit seinem Rucksack, sondern man kann ja mal versuchen, einfach zu sagen, hier, wir gehen irgendwo hin, wo wir noch nicht wissen, wo dieses Ziel ist. Und wir starten einfach mal und schauen, wo wir enden.
Eine Freundin von uns sagte immer, als wir mit ihr im Urlaub waren, gehe niemals den gleichen Weg zweimal. Und so sind wir teilweise auch auf Abwegen unterwegs gewesen. Woran mich das natürlich jetzt erinnert, ist, das, was du ja machst, ist, dass du uns ja in diesen Qualitäten, Neugier, Experimente, Empathie, Offenheit, Optimismus, die du ja als Zukunftsmentalitäten beschreibst, du bringst uns ja aus unserer Komfortzone heraus. Du versuchst ja eigentlich tradierte, einstudierte, ritualisierte Verhaltensweisen von uns neu zu programmieren, indem du erstmal einen Cut machst und sagst, okay, diesen Weg zur Arbeit, den du jeden Tag gehst, wahrscheinlich schon seit 25 Jahren, den gehst du jetzt mal heute nicht, heute gehst du mal einen anderen Weg. Und das habe ich jetzt gerade, als ich hergekommen bin, ins Podcaststudio auch, ja, weil eine Strecke gesperrt war, weil die Digitalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Frankfurt gerade an einer Teilstrecke gebaut wird. Ich war total konfus. Ich bin durch den Bahnhof geirrt, ich wusste gar nicht, wo ich lang gehen sollte, ja, weil ich auf einmal schauen musste, wie komme ich jetzt eigentlich in das Podcaststudio, weil die normale U-Bahn-Linie heute nicht gefahren ist. Ich musste mich komplett neu orientieren und bin erstmal falsch ausgestiegen, dann musste ich den Bus nehmen und so. Also ist das, was du eigentlich damit erzeugen willst, dass du uns bewusst aus unseren kleinen Alltagskomfortzonen herausbringen willst und sagen willst, ihr müsst erstmal anfangen, euch neu zu programmieren, damit ihr in der Lage seid, auch ja, innovativ und kreativ zu sein und eure eigene Zukunftsvision dann zu entwickeln?
Wie du es schon gerade beschrieben hast, hast du viele neue Erfahrungen gemacht, viele neue, vielleicht auch Ideen gefunden und viele neue Eindrücke. Und das ist eine Form von, wie man Kreativität auch trainieren kann. Für viele ist ja Kreativität die sogenannten Connecting the Dots, die Punkte verbinden. Für mich ist es viel spannender Collecting the Dots. Das heißt, wie kann man so viel wie möglich Eindrücke, neue Eindrücke, wir hatten es gerade von dem Magazin, das man noch nie gelesen hat oder dem Radiosender, von dem man noch nie gehört hat. Ja, das gibt einem neue Eindrücke, neue Impulse. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, je mehr von diesen Punkten man findet, desto mehr neue Verbindungen kann man auch schaffen. Und wenn viele dann eben vor einem leeren Blatt oder vor einem Computer sitzen und sagen, ich habe keine neue Idee und ich kann nicht Connecting the Dots jetzt praktizieren, dann wäre vielleicht die Aufgabe, hey, geh mal raus, collect some more dots, also finde vielleicht ein paar neue Punkte. Und das kann man eben genau dadurch erreichen, indem man diese Rituale oder auch Praktiken oder Routinen, die du beschreibst, eben einfach mal aufbricht. Und dann hat man, was für mich eben auch ist, eine Zukunftsmentalität, die eine Lebensweise ist. Für mich ist es Teil des Lebens eben, dieses zu praktizieren, weil wir wissen alle, dass Veränderung ein Naturgesetz ist. Das heißt, alles wird sich immer verändern. Und wenn wir in dieser Welt leben, dann können wir lernen, diese Welt zu navigieren, diese Welt besser zu navigieren und genau auch diese Veränderung als Chance zu sehen, daraus etwas zu gestalten. Und dann sind wir wieder bei dieser Frage, die Zukunft als etwas vorzustellen, die gestaltbar ist und über die man auch selber Kontrolle hat. Also die aktive Teilnahme an der Zukunftsgestaltung ist dann, statt Zuschauer zu sein, jeden Tag die Welt von morgen beeinflussen zu können. Und das hat ich hatte vorher ganz kurz von Shunryu Suzuki gesprochen, der in San Francisco das Zen Center gegründet hat, hat er mal ganz schön in einem Zitat, das viele wahrscheinlich schon gehört haben, verdeutlicht. If your mind is empty, it is always ready for anything. It is open to everything. In the beginner's mind, there are many possibilities. In the expert's mind, there are few. Wenn man das mal ins Deutsche ganz kurz übersetzt, wenn dein Geist leer ist, ist er immer bereit für alles. Er ist offen für alles. Im Geist des Anfängers gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Experten gibt es wenige. Und jetzt ist die Frage, die man sich selber stellen kann. Will ich viele Möglichkeiten in meinem Leben? Will ich Möglichkeiten, wie meine Zukunft aussieht? Also will ich diese Possibilities eben auch für mich selber wahrnehmen? Wenn ja, dann muss man Offenheit praktizieren. Das ist relativ simpel, ne? Und wie man das praktiziert, haben wir an einigen Beispielen schon verdeutlicht. Aber das ist für mich so die Verkörperung dieser Offenheit, die man immer wieder praktizieren sollte. Und das wird dann eben auch als eine Lebensweise für sich selber. Und es ist nicht einfach, das vorneweg, weil verschlossen sein oder sich nicht diese Offenheit hinzugeben, ist natürlich einfacher, weil dann muss unser Gehirn nicht anfangen zu denken und unser Gehirn liebt es, Energie zu sparen und es sagt dann uns, hey, geh doch lieber dahin, wo du dich auskennst oder mach doch lieber das, was du schon mal gemacht hast oder lies dieses Magazin, das du eh schon kennst oder hör den Radiosender oder den Song, den du eh schon mal gehört hast, weil dann praktiziert man Geschlossenheit, ja, was für unser Gehirn natürlich einfach ist. Und dann zu deiner Frage nochmal zurück, dann begeben wir uns aus unserer Komfortzone heraus, weil wir dann ja unser Gehirn aktivieren, weil wir unser Denken aktivieren, weil wir Offenheit damit praktizieren und dann wieder gleichzeitig auch die neuen Möglichkeiten erkennen.
Vielleicht nochmal in der Reflexion darauf. Ich könnte mir vorstellen, solche Bedürfnisse, die sozusagen als Antagonisten zur Offenheit stehen, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit oder eben vielleicht auch dieses Verantwortung abzugeben, also eben nicht Verantwortung zu übernehmen, hat ja auch etwas Komfortables, also ein Ritual im Prinzip, so, dass ich ausübe, ne? Eine Gewohnheit, die ich habe, die gibt mir das Gefühl von Geborgenheit vielleicht auch, von Sicherheit. Ich muss keine Verantwortung übernehmen. Also es hat ja auch in gewisser Weise gewisse positive Effekte. Aber interessanterweise sagst du ja auch, lebendig fühlt man sich dann, wenn man diese Offenheit praktiziert, ne? Wie du zum Beispiel bei deinem Backpacker-Beispiel hattest. Ich hatte das übrigens vor einigen Jahren auch, wo ich mit meiner Frau auch gesagt habe, wir machen das mal, wir buchen nur einen Flug und dann gehen wir wandern, nur mit dem Rucksack, alles dabei und wir gucken mal, wo uns das hinführt. Und wir fanden das so toll. Man fühlt sich wieder wie 20. Aber die Angst, die man eben hat, das Bewusstsein von Dingen, die schiefgehen können, halten uns vielleicht davon ab, auch die Möglichkeiten, also die vielen positiven Möglichkeiten zu sehen. Also wir konzentrieren uns immer auf das Negative. Mein Punkt war eigentlich, es gibt auch sozusagen Bedürfnisse, die so in Richtung Sicherheit fahren, die ja auch ihre Daseinsberechtigung haben. Vielleicht ist vielleicht eher die Frage, also müssen wir kontinuierlich uns darauf konzentrieren, das zu überwinden? Oder geht es vielleicht auch um eine Art von Balance? diese beiden Aspekte in ein Gleichgewicht zu bringen und dass wir sagen, wir sind zu sehr einseitig in diesem Sicherheitsdenken und in diesem Vergangenheitsdenken verhaftet, sodass wir im Prinzip diesen Teil unseres Seins irgendwie auch vernachlässigt haben. Und das müssen wir wieder aktivieren. Lange Rede, ich weiß.
Na, sehr, sehr, sehr spannend, genau. Wir wissen ja alle, dass Zukunft unsicher ist. Es kann uns ja keiner sagen, was die Zukunft bringt. Das ist immer die falsche Vorstellung, wenn wir uns Trends anschauen oder Zukunftsforscherinnen oder Forscher uns anhören oder wenn wir News lesen, dass wir dann eine falsche Sicherheit vermittelt bekommen. Dann denken wir immer, genau so sieht die Zukunft aus. Was aber nicht der Fall ist. Keiner kann die Zukunft vorhersagen. Gleichzeitig liebt unser Geist Sicherheit, wie du beschrieben hast. Wir suchen nach Sicherheit den ganzen Tag. Wir suchen nach dem Bekannten. Wir suchen nach dem, was uns auch in unserer Komfortzone hält. Gleichzeitig ist es unmöglich, diese Sicherheit herzustellen, außer wir übernehmen die Kontrolle für unsere eigene Zukunft. Das heißt, wir kontrollieren, wo es hingeht. Und das können wir. Es steht mehr in unserer Kontrolle, als wir manchmal denken. Und wir können unsere Handlungen kontrollieren. Wir können kontrollieren, was ich als nächstes trinke, was ich als nächstes esse, mit wem ich mich als nächstes austausche. Ich kann kontrollieren auch, was ich als nächstes denke und wie ich denke. Und das ist unglaublich spannend, dass wir von diesen Handlungen hin auch zu Denkweisen kommen, die mehr in unserer Kontrolle sind. Also muss ich denn Abneigung, muss ich denn Hass, muss ich denn genau diese Denkweisen meine Aktion kontrollieren lassen? Oder kann ich das umgekehrt sagen, um diese Frage nochmal aufzugreifen, wie möchte ich denn sein in Zukunft? Kann ich denn etwas einfühlsamer sein? Kann ich mehr liebevoller sein, empathischer, offener und daraufhin meine Denkweise auch ausrichten? Und ich glaube, das ist möglich.
Musst du dich da nicht erst einmal in so eine Reflexion begeben, dass du über den aktuellen Zustand irgendwie urteilst oder dass du ein Empfinden hast, ich müsste empathischer werden? Also brauchst du da eigentlich nicht eine Selbstreflexion? Und ist das nicht unheimlich schwer, das selber zu tun? Also gibt es da eine Anleitung, wo du sagst, wie komme ich überhaupt in diesen Modus, dass ich mir nicht gedanklich darauf vorbereiten kann, die Frage zu beantworten, wie will ich morgen sein? Wie bringst du dich in den Modus oder wie können wir uns in einen solchen Modus bringen, wo wir diese Frage gut beantworten können?
Ich glaube, man findet niemals eine endgültige Antwort zu dieser Frage. Man kann aber sich dieser Frage nähern, indem man, wie du sagst, Selbstreflexion oder auch das Denken über das eigene Denken trainiert, also diese Metakognition. Und das funktioniert eben am besten, indem man für mich, wenn ich mich tagelang dann eben mit mir selber auf einem kleinen Kissen sitzend mit meinen Gedanken auseinandersetze. Und ich praktiziere das regelmäßig, indem ich dann 10 bis 12 Stunden pro Tag dann in eine Meditation, in eine Selbstreflexion begebe. Und es ist unglaublich spannend, was in diesen Tagen mit deiner Denkweise passiert. Man ist frustriert, man ist rastlos, man will eigentlich nur noch zurück in das Leben oder in das normale Leben, bis hin zu nach den 9, 10 Tagen, dass man einen unglaublichen klaren Verstand hat und auch eine klare Vorstellung, was man priorisiert im Leben, was man für Werte hat, wie man sein möchte in der Zukunft und so weiter. Das heißt, man kann das wirklich trainieren und ich kann nur jedem empfehlen, sich mal auf so eine Reise in sich selber zu begeben. Das muss nicht gleich so extrem sein, wie ich das gemacht habe mit 10 Tagen und dann 10 bis 12 Stunden sich auf ein kleines Kissen zu setzen und wirklich nichts zu tun, sondern es kann mit ein paar Stunden anfangen. Und ich praktiziere das eben jeden Morgen. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich mich mit meinem Geist auseinandersetze und mache mal eine von 10 Minuten bis zu einer Stunde Meditation morgens, um genau zu verstehen, wie denke ich, wie fühle ich gerade heute und wie kann ich das verbessern? Wie kann ich dann auch dieses Verständnis von meinem eigenen Ich dann auch wieder verbessern? Und das ist unglaublich spannend.
Aber es ist natürlich ein riesen Perspektivwechsel. Wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, wenn du mal guckst, auch jetzt gerade in der Wirtschaft, wenn wir das nochmal darüber projizieren, was wird heute verkauft? Es werden ja immer genau diese Sicherheitsbedürfnisse adressiert. Also tu A, B, C, dann bekommst du das und das. Ne? Also 20% mehr Wachstum, wenn du das machst. Kaufe diese KI, dann bist du so und so viel produktiver. Also es wird immer ein Ergebnis verkauft und das mit einer gewissen Sicherheit kodiert. Wenn du jetzt sagst, also was ich dir verkaufe ist, ich verkaufe dir die Kontrolle über deine Zukunft. Ja, also das ist der Output, das ist das qualitative Ergebnis. Was du damit erreichst, das ist gar nicht vorhersagbar, das kommt gar nicht darauf an, aber ich befähige dich, Kontrolle über deine Zukunft zu bekommen. Mit einer Selbstsicherheit oder vielleicht mit Angstfreiheit, in denen du diese Qualitäten, Offenheit und so weiter entwickelst und damit im Prinzip wie eine Navigationskompetenz entwickelst. Also wie ein Kapitän, der ein Schiff steuert und sagt, es ist wurscht, welches Wetter da kommt. Das Ding geht nicht unter, weil ich bin sozusagen so kompetent in meiner Navigation, dass ich das sozusagen so gestalten kann, wie ich das möchte. Aber das ist ja eine ganz andere Art, über Zukunft, über sich selbst und über Unternehmen auch nachzudenken und über Innovationen nachzudenken. Also auch nicht Innovationen zu attributieren mit irgendwelchen quantifizierten Dingen, also so und so viel Wachstum, so und so viel Effizienz, das ist Innovation, sondern du redest ja über eine ganz andere Art. Also für mich ist der Perspektivwechsel, der ist so, so radikal an der Ecke, dass allein das verständlich zu machen, dass das ankommt in der Message, das ist schon keine einfache Aufgabe.
Du funktionierst ja heute in einem System, in einem unternehmerischen System, in einem gesellschaftlichen System, vielleicht auch, weil nicht diese Frage gestellt wird, wie willst du in Zukunft sein, sondern die Frage ist ja, was wirst du dann sein in Zukunft? Und das ist ja dann in der Regel immer auf eine Erwerbstätigkeit ausgerichtet. Das ist ja das, wonach wir dann anfangen, Leute, Menschen in eine Richtung Orientierung zu geben. Und dann bist du auf so einem Pfad und dann funktionierst du über 10, 20, 30, 35, 40, 50 Jahre, funktionierst du in einem System. Das ist ja dann, wenn Menschen irgendwann auch abgestumpft dann reflektieren, ich bin hier so ein kleines Rädchen oder jeden Tag das Gleiche machen. Für mich ist schon die Frage, wie du da rauskommst, ja? Wie du die Leute da rausbekommst, zu sagen, ihr müsst nicht danach funktionieren, weil die Frage ist ja auch, wer ist eigentlich derjenige oder die Gruppe oder das Übergeordnete, der sagt, so musst du funktionieren. Ja? Da ist ja irgendwas vorgegeben von, ich sag mal, das ist wie so ein latenter Druck, der auf uns allen lastet. Kann man mit Sicherheit jetzt historisch und soziologisch und aus verschiedenen Perspektiven auch psychologisch begründen, warum das so ist. Für mich ist die entscheidende Frage, wie kriegen wir uns da rausgenommen und kann das wirklich jeder? Das frage ich mich jetzt auch schon die ganze Zeit. Ist das ein Privileg von uns hier, die hier am Tisch sitzen, mit dir, Frederik, weil wir vielleicht auch über Ressourcen verfügen und in Lebensverhältnissen sind, die uns das ermöglichen? Oder glaubst du wirklich, wenn sich jeder und jede frei macht von den tradierten Rollen, Verhaltensmustern um einen herum, auch von den Strukturen, die uns in irgendetwas hineinpressen, in Anführungszeichen, dann kann wirklich jeder und jede wieder Kontrolle über sich selber bekommen. Es ist ja sowas auch was Gesundes irgendwie, was Reinigendes, oder?
Absolut. Gesund, reinigend. Ich glaube, es macht einfach mehr Spaß. Also will man, dass das System seine Zukunft bestimmt, ne, was immer das System ist, sind das Regularien, sind das Regierungen, sind das Organisationen, Technologien, oder will man selber sagen, das will ich leben und erleben? Ja, und die Frage kann man sich selber beantworten. Ich vermute mal, dass die meisten, und das ist eine Vermutung, eine Assumption, dass die meisten sagen, ja klar will ich selber meine Zukunft bestimmen, weil am Ende des Lebens schaue ich nicht zurück und sag, ich bin dankbar dafür, dass ich nochmal ein bisschen mehr Geld verdient habe, dass ich ein bisschen bekannter war oder dass ich nochmal 5% mehr Wachstum in der Organisation erreicht habe. Das sind, glaube ich, nicht die Dinge, auf die man zurückschaut, wenn man sich am Ende des Lebens die Fragen stellt, sondern es sind ja eher die Dinge, mit wem habe ich die Zeit verbracht? Welche Momente waren wichtig für mich? War ich jemand, der geliebt wurde und auch lieben konnte? Das sind, glaube ich, die Dinge, die dann wichtig erscheinen. Und was ich erreichen möchte, ist, dass man nicht wartet, bis das Ende in Sicht ist, sondern dass man das jetzt startet und sagt, es ist nicht das System oder eine Technologie oder Regierungen oder andere Menschen, die meine Zukunft bestimmen. Das bin ich. Und ich kann das, indem ich optimistischer bin, offener bin, neugieriger und die Dimensionen, die für mich eben die Zukunftsmentalität bestimmen. Und ganz, ganz schönes Beispiel ist eben auch Menschen, die ich nochmal in dem Buch beschreibe, beispielsweise mit Oliver Bierhoff, einem Freund von mir, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe und der genau diese Offenheit auch lebt. Ja, er war derjenige, der mich angerufen hat. Man muss sich das so vorstellen, ich war an einem Mittwoch, kann ich mich noch gut erinnern, kurz vor der Vorlesung in Stanford und dann hat mein Handy geklingelt und es war eine deutsche Nummer, die ich nicht kannte. Dann bin ich hingegangen und dann hat er gemeint, ja, hier ist Oliver Bierhoff, habe deinen Artikel im Spiegel gelesen. Der Titel war damals, Yeah, lass es uns versuchen. Und er meinte nur, das ist genau das, was wir im deutschen Fußball brauchen. Mir war Oliver Bierhoff ein Begriff, aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Fußballfan. Von dem her war es für mich eher interessant zu schauen, was braucht genau diese Organisation und diese Kultur und diese Community. Und er hat dann eben diese Offenheit auch als Kultur gelebt. Er hat dann sich verschiedene Institutionen angeschaut, verschiedene Ansätze von akademischen Ansätzen, technologischen Ansätzen und das versucht eben genau auch in den deutschen Fußball zu integrieren. Und diese Offenheit, die er für alles gezeigt hat, war für mich eben auch genau dieses Vorbild zu sein, dass die Bedeutung der Offenheit für neue Technologien und Methoden eben im deutschen Fußball eben auch sehr, sehr viele Chancen und auch Potenziale geweckt hat. Und das hat er für mich verkörpert und oder verkörpert es immer noch. Und immer jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, ist es wieder ein faszinierender Austausch, was Offenheit auch für eine Gefühlswelt in einem selber auslöst. Dann ist man wieder begeistert. Dann sagt man, wir können es kaum erwarten, dass Fortschritt passiert oder was als nächstes passiert. Das ist vielleicht eine Gefühlswelt, die auch jeder andere wieder erleben möchte oder jede andere auch wieder erleben möchte. Und nicht in einer Routine, in einem System verhaftet zu sein, das für viele 9-to-5 bedeutet, immer das Gleiche. Und Hauptsache, ich verfolge Werte, die von anderen vorgegeben werden, als ich will rich and famous werden, was ich glaube ich die absolut falschen Werte sind. Und wir wissen von allen Studien, dass genau diese zwei Ziele einen genau nicht glücklich machen und einen nicht lang leben lassen. Und das ist, wenn man diesen Studien mehr Zeit und mehr Energie gibt, dann hilft es eben, dass man feststellt, was einen glücklicher macht und was einen auch länger leben lässt, ist nur ein Faktor. Das hat der Robert Waldinger, auch ein Freund von mir in Harvard, ein Psychologist, Professor, gerade herausgefunden. Das sind die Verbindungen, die man hat, die Beziehungen. Und je mehr man in diese Beziehungen und Verbindungen investiert, wenn man beispielsweise wieder einen alten Freund oder eine alte Freundin anruft und mit denen Zeit verbringt, dann hat man ein glücklicheres und auch ein längeres Leben. Und das sind so einfache Dinge, die man dann auch wieder priorisiert.
Das finde ich sehr richtig. Das kann ich auch aus dem privaten Kontext auch nachvollziehen. Ich habe noch über 30 Jahren auch wieder einen Teil meiner Familie in Österreich wieder gefunden und ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst mit die Qualität von Beziehungen ist das, was einen zufrieden und glücklicher macht. Ein anderen Aspekt, den ich noch sehe, ist, dass wir, glaube ich, auch aufhören müssen, uns zu vergleichen. Ich glaube, dieses Vergleichen, es gibt immer einen, der sieht besser, schöner aus, der ist reicher, der ist schneller. Ich glaube, dieses Vergleichen bringt nach meiner Erfahrung uns eigentlich immer nur dazu, das Leben von anderen zu leben und nicht unser eigenes. Hast du da einen Ansatzpunkt, wie man Menschen dazu bekommt, von diesen Vergleichen wegzukommen, ja, von diesem Ranking, von diesen, das ist ja eine Form von Selbstoptimierung, ja, nach irgendwas streben, was andere einem vorgeben, um genauso zu sein, um zu funktionieren. Wie kriegen wir das hin? Wir sind in so einer Excel-Gesellschaft, wo wir alles versuchen, in irgendein Diagramm reinzupressen, in irgendein Ranking reinzupressen. Und dann müssen wir gucken, dass wir von 2 auf 1 kommen und von 3 auf 1 kommen, weil am Ende geht es immer nur darum, top zu sein. Wie hast du ein Rezept, was du mitgeben kannst, wie man mit dieser Vergleicherei aufhört?
Genau, ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Es ist nicht nur vergleichen, sondern es ist eine Kultur des Neids. Und Neid ist, glaube ich, ein ganz gefährlicher Wert, na, wenn man das sich als das Teil eines Wertesystems vorstellt. Na, neidisch zu sein, ist etwas, was ja man von Kindesalter wahrscheinlich praktiziert. Man muss sich das vorstellen, wenn man zwei Kindern, lass es zum Geburtstag oder zu einem anderen Feiertag sein, zwei verschiedene Dinge überreicht, zwei verschiedene Geschenke, dann ist es faszinierend. Das zeigen Studien, dass die Kinder sehr, sehr kurz sich mit seinem eigenen Geschenk beschäftigen und sich viel mehr mit dem Geschenk des anderen beschäftigen. Und da zeigt sich schon eine gewisse Form von Neid. Man will immer das haben, was der andere oder die andere dann hat. Das heißt, wir wachsen sozusagen in so einer Neidkultur oder auch in einem Neidverhalten auf. Und Neid ist etwas, wovon ich von noch niemand gehört habe, dass das ist, wie man in Zukunft sein möchte. Ich habe noch von keinem gehört oder keiner gehört, die sagt, in Zukunft möchte ich neidischer sein. Aber es ist Bestandteil unseres Lebens, unserer Sozialstruktur. Und das finde ich ein Aspekt, den man überkommen sollte. Man kann auch praktizieren, sich für jemand anderes mal zu freuen. Zu sagen, hey, ich gönne das jemand und ich freue mich für jemand, weil das bringt uns viel weiter. Neid bringt uns nirgends hin. Das bringt uns zu eigener Krankheit, zu Hass, zu man fühlt sich selber unwohl und so weiter. Und dem anderen oder der anderen führt das zu ähnlichen Resultaten und Ergebnissen. Und wenn man das umdreht und sagt, man kann Neid in etwas übertragen, das ein Miteinander bedeutet oder Kindness im Englischen, dass ein ich freue mich für jemand anderes und bin nett zu dem oder zu der, dann hat man als Gesellschaft, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht und dann kann man eben auch sehr viel mehr erreichen und auch eine bessere Zukunft zu gestalten. Das startet aber bei einem selber. Das beginnt bei einem selber. Wie kann man sozusagen diese Freude für jemand anderes und dieses Gönnen immer wieder praktizieren? Und das zeigen auch wieder sehr, sehr viele Studien über Gratefulness, über Dankbarkeit, dass man wie diese zwei Kinder, die ich beschrieben habe, dass man eben lernt, dass man erstmal dankbar ist für das, was man bekommen hat oder dass man hat oder dass man ist und sich nicht gleich dem anderen zuwenden und sagt, ich möchte eigentlich das haben, was der andere oder die andere hat, sondern diese Dankbarkeit zu praktizieren, hilft eben dann auch wieder ein Stück weit glücklicher zu sein und auch ein Stück weit zukunftsfähiger zu sein. Meine Tochter beispielsweise mit 8 Jahren praktiziert das ganz, ganz schön. Ich weiß nicht, von wem sie das gelernt hat, aber sie schreibt sich 3 Dinge am Abend auf, für das sie dankbar ist. Das sind wunderbare Dinge, die sie mir dann auch vorliest. Und genau das löst ein Glücksgefühl in ihr aus, das löst ein Gefühl von Zufriedenheit in ihr aus und alle diese Gefühle, die wir eigentlich auch haben wollen. Dann frage ich mich immer wieder, Neidgefühl löst genau eben, oder neidisch zu sein, löst genau eben nicht diese Gefühle aus.
Aber das kommt ja auch durch dieses kompetitive Verhalten. Also wir sind ja auch in einer Umgebung, in einer gesellschaftlichen Umgebung, in der sehr viel Wert auch immer auf diesen Wettkampf, diesen Wettstreit, dieses Kompetitive, auf diese Konkurrenzsituation gelegt wird, die sich dann in diesen Rankings auch zum Ausdruck machen. Auch dieses Vergleichen ist ja immer, einer ist besser als der andere. Noten in der Schule sind ja nichts anderes als eine Bewertung. Und wenn ich eine schlechte Note habe, dann produziere ich auch noch Angst bei den Menschen, bei den Kindern. Weil wer eine schlechte Note hat, droht Gefahr, sitzen zu bleiben. Also damit wird noch die Angst noch vergrößert. Wir arbeiten ja mit sehr vielen Angstmechanismen, um Menschen nach vorne zu bringen oder leistungsfähiger zu machen, die Performance hochzutreiben. Das ist doch eigentlich widersinnig, wenn ich dir Absolut. Zuhöre. Total widersinnig. Absolut.
Genau. Und es ist ja auch die faszinierende Feststellung, wenn jemand anders eine schlechtere Note hat, bedeutet es ja nicht, dass ich eine bessere Note bekomme. Und das muss man sich eben vorstellen. Ich bin mal in Frankfurt in eine relativ große Anwaltskanzlei gelaufen und bin dann ganz hochgefahren in den obersten Stock und bin dann bei dem Vorstand in das Büro gelaufen, durfte dort den Vortrag halten. Und wir hatten das im Vorgespräch vereinbart, dass wir uns noch eine halbe Stunde zusammensetzen. Bin ins Büro gelaufen und es hing ein ganz großes Schild an der Wand. Dort drauf stand Compete. Und für mich ein Schockmoment. Und habe dann nachgefragt, was das bedeutet. Also dieses Signal Compete dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu senden, wenn sie dann beim Vorstand oder beim CEO in dieses Office laufen. Und wurde mir dann erklärt, dass eben Competition oder Wettbewerb, to compete, Erfolg bedeutet. Das bedeutet dann für die, dass man Gewinner ist und dass man eben auch genauso agieren sollte. Und dann hatten wir ein ziemlich langes Gespräch, das dann über die halbe Stunde hinausging, bin dann etwas verspätet zu meinem Vortrag gekommen, aber mir war das relativ wichtig zu verstehen, dass manche denken, dass Competition und Competing sie zum Erfolg führen. Und ich habe dann argumentiert, dass eben Kindness und Collaboration zu einem viel längerfristigen Erfolg führt und dass dann auch beide Seiten glücklicher und happier macht. Und das ist faszinierend zu verstehen, dass natürlich Competition etwas ist, was aus unserem System her wieder bei der Frage, wie lebt unser System unsere Werte vor, dass Competing eigentlich schon in der Schule unterrichtet wird und wir das eigentlich umdrehen müssten, zu sagen, wie kann man denn Collaboration, Kindness, Empathy, Openness, diese Sachen in ein Curriculum integrieren, um genau diese Werte zu leben, weil alle Studien zeigen, dass das dabei hilft, ein besseres Morgen und eine bessere Zukunft zu entwerfen.
Sind dann solche Strukturen, wie du sie bei Google aufgebaut hast, mit der Google Garage oder auch, warst ja auch in Stanford, glaube ich, auch an der D-School, an der School of Design Thinking, also an Orten oder in Strukturen, die Kollaboration haben fördern wollen. Hat das deiner Meinung nach gut funktioniert? Kriegt man das gut hin, dass man bewusst Strukturen in Organisationen aufbaut oder auch neben Organisationen aufbaut, wo Menschen hingehen können, um Kollaboration wieder zu lernen?
Absolut, genau. In Stanford war es eben so, dass die Räumlichkeiten, wie schon beschrieben, eben offen waren und eben auch leer. Na, man musste sozusagen die Dinge, die man braucht, um zu unterrichten, sich zusammensuchen und gleichzeitig eben die Türen waren immer offen, was ein Signal ist, dass man eben hier eingeladen ist, dass man mitmachen kann. Und es war interdisziplinär oder ist interdisziplinär. Das heißt, verschiedene Disziplinen, die man studieren kann in Stanford, kommen zusammen in einem Raum, diese Menschen, und versuchen, ein Problem zu definieren, zu finden und dann eben Ideen für dieses Problem auch zu entwickeln und Lösungsvorschläge. Und das kann man trainieren, das kann man lernen. Auch in der Google Garage beispielsweise haben wir versucht, Leute einzuladen, zu experimentieren, Dinge auszuprobieren. Das kann man über Räumlichkeiten gestalten. Was faszinierend ist, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ist, dass viele Institutionen, viele Organisationen, viele Teams genau das nachgemacht haben, was mich so ein bisschen auch stolz gemacht hat. Man hat dann Innovationsräume gesehen, die nach diesem Vorbild gebaut wurden. Man hat Materialien, auch das Setup nachgebaut gesehen. Man hat aber vergessen, dass es nicht nur an der Räumlichkeit liegt, sondern auch an der Denkweise und der inneren Einstellung. Hat man Lust, zusammenzuarbeiten? Ist man motiviert, was Neues auszuprobieren? Und genau das ist, was für mich faszinierend ist, weil dann fängt es an der inneren Struktur, an der inneren Einstellung zu arbeiten. Und was die meisten gefunden haben, die diese Räume nachgebaut haben, war dann eben, dass die Räume leer waren, dass die Menschen nicht bereit waren, Neues auszuprobieren. Sie waren nicht bereit, kollaborativ zu arbeiten, mit anderen Ideen zu entwickeln. Und dann blieben eben sehr viele Räume leer, weil sie nicht an den inneren, an den Denkweisen von den Menschen gearbeitet haben und versucht haben, genau auch Dinge wie Offenheit, Neugier, Experimentierfreude Menschen beizubringen. Weil die sind dafür nötig, damit diese Räume auch funktionieren.
Mhm. Wer sind gute Lehrerinnen und Lehrer für Kollaboration?
Ausprobieren ist der beste oder die beste Lehrerin. Genau, experimentieren und schauen, was erreicht man durch Competition und was erreicht man durch Collaboration. Und wenn man das einmal für sich selber rausgefunden hat, dann wird man nie wieder zurückgehen zu Compete, sondern immer wieder zu Collaborate.
Was sagst du jemandem gerade, der das sozusagen in Frage stellt und der eher sagt, ja, guck doch mal hier zum Beispiel in Deutschland, wir müssen doch Marktführer sein, wir bauen so tolle Autos, müssen die Besten sein, wir verlieren unsere Technologieführerschaft und wir brauchen diese Leistungselite, ne? Es ist ja auch gerade in der Kritik, also wir sind alle gleich, funktioniert nicht, weil nur die Besten können uns auch hier aus der Krise führen, ja, und dieser Egalitarismus, das ist alles Blödsinn, ja. Und Leistung muss sich wieder lohnen und die müssen auch sehr viel mehr verdienen. Und das ist das, was uns groß gemacht hat. Deswegen sind wir so erfolgreich. Ich meine, das sind natürlich genau die Argumente, die einem begegnen und denen man sich stellen muss. Was sagst du so jemandem?
Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, sondern die Menschen wissen, glaube ich, dass es genau nicht der Weg ist, der in die Zukunft führt.
Diejenigen, die das behaupten, sind felsenfest davon überzeugt, dass das der Weg ist, wie Deutschland wieder wettbewerbsfähiger wird, moderner wird, innovativer wird. Das, was man scheinbar jetzt verloren hat, wo man jetzt nach 20, 30 Jahren merkt, da haben wir in den letzten Jahrzehnten uns nicht so gut verändert. Wir haben einfach einen Nachholbedarf an Transformationen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen, in der Wirtschaft, in den Unternehmen. Und das Rezept, was propagiert wird, ist das, was gerade Carsten beschrieben hat. Und dann kommt noch hinzu, dass der jungen Generation auch noch vorgehalten wird, und so wie ihr euch verhaltet, eure Einstellung zu Leben und zur Arbeit, wenn das sozusagen Schule macht, dann gute Nacht Deutschland als leistungsstarkes, wirtschaftsstarkes Land in dieser Welt. Das ist ein Narrativ, was da gerade erzeugt worden ist, ja, was auch gekoppelt ist mit einer ganz großen Negativität nach dem Motto, wenn ihr nicht diesen Weg wieder begeht, dann werden wir unseren Wohlstand verlieren und dann wird unsere deutsche Wirtschaft in den Abgrund gehen. Das ist gerade das Bild, was gezeichnet wird.
Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass Deutschland es schafft, eine bessere Zukunft für sich selber und für alle zu erfinden. Nur möchte ich einen neuen Weg aufzeigen. Ich glaube, der Weg, den wir jetzt begangen sind, genau mit den Faktoren, die du beschrieben hast, Carsten, wird nicht der Weg in die Zukunft sein. Das hat Albert Einstein schon gesagt, indem er gesagt hat, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und da glaube ich fest daran. Man löst Probleme von morgen nicht mit den Antworten von gestern. Ja, und wenn die Argumente auf den Tisch gelegt werden, so hat es früher schon funktioniert, na, und so muss es auch in Zukunft funktionieren, dann glaube ich da nicht daran. Ich glaube, wir werden ziemlich schnell sehen, dass es neue Wege braucht. Und ein Weg, den ich aufzeigen möchte, ist nicht der Weg, in dem man mehr Ressourcen dafür zur Verfügung stellt oder indem man Leistungen mehr entlohnt oder andere Dinge. Das ist nicht mein Weg, sondern mein Weg ist, die Denkweise zu verändern und zwar dahingehend, dass wir die Denkweise wieder aktivieren, die eh schon in uns vorhanden ist. Wir sind alle ein Stück weit optimistisch, wir sind ein Stück weit offen, wir sind mit Neugier geboren und wir können experimentieren. Und Empathie ist etwas, das wir alle ein bisschen mehr leben können. Und wenn wir für uns sehen, dass diese Dimensionen einer Zukunftsmentalität noch mehr hochgefahren werden, noch mehr gelebt werden, und ich habe noch keine Downside gesehen, noch kein etwas, wo man sagt, mehr Offenheit führt zu etwas ganz Schrecklichem, ne? Oder mehr Optimismus führt zu etwas ganz Schrecklichem oder mehr Neugier führt in den Abgrund, habe ich noch nie irgendeine Studie davon gelesen oder auch gehört, dann frage ich mich, warum praktizieren wir nicht genau mehr von diesen Dimensionen? Denn wir können es alle lernen und wir können es alle tun, weil dahingehend haben wir wieder mehr Verantwortung für unsere eigene Zukunft. Du hast vorher mal ein schönes Bild gezeichnet, Carsten, von stürmischen Gewässern und wir befinden uns auf einem Boot und die Führungskraft ist der Kapitän, ne, von diesem Boot. Jetzt können wir diese stürmischen Gewässer und das Wetter nicht beeinflussen. It's just not possible. Veränderung ist naturgesetzt und so ist auch die Wetterverhältnisse und ob es stürmt oder nicht stürmt, sind einfach Dinge, die schwer für uns beeinflussbar sind. Was wir aber beeinflussen können, ist, indem wir die Segel richtig setzen, indem wir versuchen, genau diese Veränderungen, diese stürmischen oder ruhigen Gewässer dafür zu nutzen, um in eine Richtung zu segeln, die uns hilft, Neues zu entdecken, neues Land zu entdecken. Und die Seefahrer und Seefahrer waren alle männlich damals leider, haben es uns vorgemacht damals, die gesagt haben, okay, wir gehen raus, wir sind offen, wir wissen aber nicht, wo der Weg hinführt. Und alle Karten von damals hatten ja an den Rändern die großen, schrecklichen Gestalten, um zu signalisieren, geh nicht weiter als das, was wir kennen. Und alle, die weitergegangen sind, haben etwas Neues entdeckt. Und zu was hat es geführt? Ne? Wir haben jetzt die Welt sozusagen entdeckt und noch viel mehr, wie die Welt funktioniert, indem wir genau über diese Kartenränder hinausgegangen sind. Und das können wir, glaube ich, für uns als Menschen in Organisationen, in Teams, in einem Land wieder mehr tun, indem wir sagen, wir sind offener, wir sind aber gleichzeitig auch optimistisch, dass die Zukunft besser sein wird. Und wir praktizieren diese Offenheit tagtäglich, um diese Zukunft für uns zu gestalten. Und ich glaube, die unermüdliche Neugier und das Lust am Ausprobieren, das ist so eine Expedition ins Unbekannte, die für mich als eine Lebensweise einfach unglaublich spannend ist und die unglaublich befriedigend auch sein kann.
Und trotzdem nehme ich wahr, dass viele Menschen Angst vor diesem Unbekannten haben, damit wirklich nicht gut umgehen können. Ich erlebe das in dieser Diversity-Debatte um Geschlechterverhältnisse und unterschiedliche Geschlechter und Menschen, die andere Lebensformen bevorzugen, wie darüber dann teilweise geredet wird. Lassen wir mal das weg, dass es despektierlich ist und einfach auch unfair ist. Es ist für mich oftmals einfach nur ein Ausdruck von Unwissenheit, auch Angst vor, wie gehe ich damit jetzt um, weil ich es einfach nicht kenne, weil ich mich damit nie auseinandergesetzt habe, weil ich nie damit auch mal selber experimentiert habe. Wir wissen selber aus dem Change Management, aus dem Veränderungsmanagement, dass Experimente ein Hebel dafür sind, dass du begreifst, dass diese Veränderung gar nicht so schlimm ist, wie du sie eigentlich groß ausgemalt hast, bevor du damit mal angefangen hast zu spielen. Oder auch dein Beispiel vorhin, wenn wir mal neue Technologien ausprobieren, merken wir, hey, super, die erleichtern mir die Arbeit oder die nehmen mir sogar Arbeit ab, dann habe ich Zeit für was anderes. Ist ja richtig klasse. Aber vorher ist immer großer Popanz aufgezeichnet worden, wie schlimm das alles ist. Aber diese Ängste sind es meines Erachtens, die uns da auch wirklich blockieren. Und hast du da einen Schlüssel dafür, wie man Menschen den Mut geben kann, über diese Schwelle zu gehen? Oder braucht es Begleiterinnen oder braucht es Menschen, die einen an die Hand nehmen und sagen, ich helfe dir dabei, dass du experimentierfreudiger, offener, optimistischer bist?
Genau, du sprichst einen sehr schönen Punkt an. Offen für andere Lebensweisen, ja, andere Einstellungen, andere Perspektiven, andere Meinungen ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und wir sehen auch wieder, dass dieser Aspekt hilft, für einen selber wieder zu lernen. Ja, zu lernen, könnte es auch eine Lebensweise für mich sein? Kann diese Perspektive hilfreich für mich sein? Kann diese Meinung auch hilfreich für mich sein? Und Experimente helfen, ein Stück weit vom Ungewissen ins Gewisse zu kommen. Weil dann lernt man relativ schnell, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, und durch dieses Experimentieren und Ausprobieren lernt man auch, dass man Zukunft ein Stück weit real machen kann, ja, und ausprobieren kann. Möchte ich so leben? Möchte ich so sein? Wie kann ich das heute schon ausprobieren? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Diese Angst vor dem Ungewissen ist, was uns alle begleitet. Ja, das begleitet euch, das begleitet mich, das begleitet jeden. Nochmal, die Zukunft ist per Definition ungewiss. Man kann aber lernen, das zu navigieren, damit besser umzugehen. Und das ist etwas, was unglaublich faszinierend ist, weil dann lernt man ziemlich schnell, dass man weg von der Angst vor der Zukunft hin zur Lust auf Zukunft geht. Diesen Schritt zu gehen, der ist unglaublich wichtig. Es ist ein großer Schritt. Aber sobald man diesen Schritt gegangen ist, dann merkt man, dass man jeden Morgen aufsteht und sagt, hey, ich kann es kaum erwarten, dass Zukunft passiert, weil ich ein Stück weit in Kontrolle bin darüber, was als nächstes passiert. Und vielleicht ist es so ein Stück weit ein Aufruf zum Handeln, das uns dazu anregt, jede Gelegenheit zu nutzen, um bewusst und auch mit Weitsicht zu handeln. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil jede Aktion und jede Entscheidung, die wir heute treffen, legt den Grundstein für das, was als nächstes kommt. Und das spiegelt auch die Idee wider, dass die Zukunft nicht als ein ferner oder unberührter Horizont existiert. Ich hatte gerade von diesen Maps gesprochen, die Ungeheuer immer gezeigt haben, sondern vielmehr eine direkte Folge der Gegenwart ist.
Ist aber auch ein wichtiger Punkt jetzt, der da mitschwingt, wenn ich das höre, was du sagst, dass eigentlich, ich sag mal, das, was sich verändern muss, am Ende wir selbst sind im Kern. Und ich glaube, das ist auch das Schwierige daran. Wir gehen immer davon aus, dass, wenn wir über Veränderungen reden, dass sich im Außen etwas verändert. Und du sagst ja jetzt eigentlich, wenn wir über Veränderung, über Transformation reden, wir eigentlich darüber reden, wie wir uns selber verändern. Und davon hängt sehr, sehr vieles ab oder daraus entsteht unsere Zukunft. Vieles davon ist ja auch vielleicht gerade uns auch nicht bewusst. Also viele dieser Ängste oder was auch immer. Wir sind ja so, wie wir sind und wir stehen uns da ein bisschen selber im Weg. Und das, was sich da verändern will, will sich sozusagen selbst verändern, wie so ein Zirkelschluss. Und vielleicht ist das die Schwierigkeit, Also diese Bewusstmachung, dieses vielleicht auch mal die blinden Flecken zu erkennen, das, was mich abhält, das, was mir vielleicht auch Unbehagen, vielleicht sogar Schmerzen erzeugt, zu sehen, das, was man nicht sehen will, das ist vielleicht die Voraussetzung dafür, dass ich mich verändere. Also es ist vielleicht auch ein Stück weit nicht nur immer angenehm, sich zu verändern, sondern eben auch sich diesen Dingen einfach mal ins Auge zu gucken.
Das haben wir ja nie gelernt.
Haben wir nicht gelernt.
Wir haben das nicht gelernt. Also wo hast du das gelernt? Wir hatten mal Margret Rasfeld in diesem Podcast, eine Pionierin von reformpädagogischen Schulen und einem ganz anderen Schulsystem und Gründerin von Schule im Aufbruch. Die hat mal auf die Frage gesagt, was müssen eigentlich Kinder in der Schule lernen? Da sagte sie gar nichts. Wenn Kinder in die Schule kommen, können sie schon alles. Weil die Mentalitäten, die du hier beschrieben hast, Neugier, Experimentierfreudigkeit, Empathie, Offenheit, Optimismus, das haben Kinder. Zumindest wenn sie noch im Kindergarten sind. Spätestens dann, meine Lebenserfahrung mit Adret in der Schule, hört das auf einmal schlagartig auf. Und jetzt überleg mal, was für Bildungssysteme wir haben und welche Skills, welche Kompetenzen dort gelehrt werden. Nicht die, über die wir in diesem Podcast gesprochen haben. Und deswegen ist meine zweitletzte Frage, wo sind die Orte, wo ich das lernen kann, was du auch vorschlägst? Und wer sind die Lehrerinnen von uns, die das vermitteln, diese Future Skills?
Sehr schöne Ausführungen von euch beiden. Nur noch mal das aufzugreifen. Veränderung, wie sie du beschrieben hast, Carsten, ist extern. Na, das ist wie das Wetter passiert. Und ich glaube, wir selber müssen uns gar nicht verändern. Ich will nicht aufrufen dazu, dass wir uns jetzt radikal ändern möchten, sondern wir müssen uns bewusst werden, dass wir diese Dimensionen einer Zukunftsmentalität schon in uns haben. Wir müssen sie nur versuchen, weiter zu entwickeln, weiter zu leben, sie freizulassen, um mal dieses Wort auch zu benutzen. Mehr Optimismus, mehr Offenheit, mehr Neugier. Das hilft uns, wieder mehr Kontrolle über unsere Zukunft zu haben, aber auch mehr Möglichkeiten wieder zu sehen. Na, wenn man offen ist und die Türen öffnet, die erstmal verschlossen sind und so viele Türen wie möglich öffnet, dann lernt man immer wieder was Neues. Und dann hat man mehr Möglichkeiten, als wenn man diese Türen zulässt. Klar werden viele Türen auch wieder zufallen. Das ist teilweise in unserer Kontrolle, aber auch teilweise in anderer Kontrolle. Aber wenn man die Türen gar nicht öffnet, dann sieht man auch keine neuen Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, das schöne Gedankenbild, das man aufbauen kann, dass man tagtäglich unzählige von Türen vor sich hat. Ob das andere Menschen sind, mit denen man sich austauschen kann, ob das andere Meinungen, andere Perspektiven, neue Technologien, neue Herangehensweisen sind, dass man die Türen öffnet und dann schaut, welche Tür bleibt offen und was kann man aus diesen Möglichkeiten machen. Und das ist wie das, na, um dieses Bild der externen Veränderung, na, das Wetter verändert sich ständig. Na. Wir können uns darauf vorbereiten und sagen, klasse, morgen nehme ich den Regenschirm mit oder ich nehme gar keinen Regenschirm mit, weil ich habe Lust drauf, nass zu werden und tanz in dem Regen. Das ist, glaube ich, für mich ein schönes Bild, dass man sagt, warum immer das Wetter irgendwie verantwortlich zu machen für meine eigene innere Einstellung, sondern ich bin dafür verantwortlich, wie ich mit diesem Wetter umgehe. Ich kann mir einen Regenschirm mitnehmen, ich kann aber auch im Regen tanzen und nass werden. Das hängt nur von mir selber ab. Und das ist, glaube ich, in einer Welt, die sich ständig wandelt. Und wir haben davon gesprochen, dass Veränderung Naturgesetz ist. Alles verändert sich zu jeder Zeit. Da ist die Fähigkeit zur Innovation, aber auch zur Anpassung entscheidend. Und du hast nach den Orten und nach den Menschen gefragt. Ich glaube, es gibt nicht die Orte. Es gibt nicht die Menschen. Es fängt bei jedem selber an und bei jeder selber an. Ich kann nur dazu inspirieren, aufrufen, selber danach leben. Und dann hoffen, dass, eine Hoffnung ist auch das falsche Wort, weil Hoffnung ist sehr passiv. Eine Hoffnung ist etwa das, das ich teilweise nicht selber bestimmen kann, sondern eher der Aufruf dazu, fangt an, macht was. Ihr habt schon alles in euch selber und wartet nicht, bis irgendjemand euch erzählt, wie die Zukunft von morgen aussieht, weil das kann keiner und keine, sondern nehmt die Zukunft selber in die Hand. Ihr habt alles dafür, was ihr braucht. Auch dieser Titel What's Next is Now fordert uns ja dazu auf, in Echtzeit zu agieren und zu reagieren und nicht nur auf Veränderungen zu reagieren, sondern sie voranzutreiben. Die Innovationen von heute sind die Lösungen und Standards von morgen. Und wir haben die Kontrolle darüber, wie diese aussehen. Das ist für mich der Aufruf, dass man nicht auf einen Ort warten sollte oder einen Menschen, der einem hilft, dieses freizusetzen, sondern wir haben es schon in uns. Wir müssen es nur freilassen.
Meine letzte Frage, gilt das für alle Menschen? Siehst du diese Zukunftsmentalitäten in unterschiedlichen Kulturen anders oder ist es was Universelles, was du hier beschreibst?
Universell. Und ich habe mir sehr viele Kulturen, ich habe mir mal das zur Aufgabe gemacht, auf allen Kontinenten und in so vielen Ländern wie möglich zu leben. Nicht nur sie zu besuchen, sondern zu leben. Und habe immer wieder gefunden, dass genau diese Dimensionen und die Zukunftsmentalität in allen Menschen existiert, sie aber zu unterschiedlichen Niveaus ausgelebt wird. Und ich hoffe, dass gerade in Deutschland, das mir sehr am Herzen liegt, genau diese Zukunftsmentalität auf die Agenda von jedem Menschen kommt, weil damit man sehr, sehr viele bessere Möglichkeiten für sich selber findet und damit auch bessere Zukunft gestaltet. Und dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, dass du daran arbeitest. Du hast eins uns voraus. Du hast dein Buch schon geschrieben zu diesen Fragen, wie werden wir future ready? Das liegt Carsten und mir dieses Jahr noch bevor, weil da geht es nämlich um die Future Skills, die Menschen, die in solchen Veränderungsprozessen sind und Teams, die in solchen Veränderungsprozessen sind, selber entwickeln müssen. Aber wir sitzen drei, die in diesem Sinne weiterarbeiten werden und anderen Mut geben werden. Du hast uns jedenfalls in diesem Podcast sehr, sehr viel Mut gemacht, optimistisch in die Zukunft zu sehen und diese selbst zu gestalten. Vielen herzlichen Dank, lieber Frederik. Alles, alles Gute und bis ganz bald auch dann wieder persönlich.
Genau, ich danke euch. Ihr habt mir noch eine schöne Aufgabe gegeben in unserem Vorgespräch, und zwar über meinen Moment der Wahrheit nachzudenken.
Stimmt.
Richtig, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen bisher, ja.
Was ich eine unglaublich schöne Aufgabe fand. Vielen Dank nochmal dafür. Für mich hat sich sehr, sehr stark gezeigt, dass für mich der Moment der Wahrheit stets gegenwärtig ist. Das wird durch What's Next is Now deutlich. Die Zukunft beginnt jetzt und sie wird durch unsere gegenwärtigen Entscheidungen und Taten geformt. Also jeder Moment ist ein Moment der Wahrheit, der die Richtung unserer Zukunft bestimmt. Und wenn man sich das verinnerlicht, wenn man das anfängt zu glauben und danach zu leben, dann hat man eine unglaublich schöne Zukunft vor sich.
Und viele wunderbare Momente der Wahrheit. Vielen lieben Dank.
Danke euch. Wir sehen uns in der Zukunft.
Auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Und wir freuen uns darauf.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.